Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Herzlich willkommen, Thorsten Dietz und Andreas Loos.
Ja, danke Stefan. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite an die Loos, Thorsten Dietz, Geistzeit Zürich. Wir freuen uns riesig, hier auf diesem Aargauer Kirchenfest dabei zu sein, Teil zu sein dieser Feier, auch dieses Nachdenkens. Wie können wir Kirche sein heute und morgen? Was heißt das, was wir uns orientieren am Reich Gottes, am Himmel, wie es ja heißt? So, was bedeutet das für uns? Noch ein kurzes Wort für uns. Was sind wir für Leute? Irgendwie Theologie, Dozent, Professor, was haben wir so getrieben? Ich versuche es mal so zu sagen. Ich, Thorsten Dietz, bin Theologe. Ich habe eine große Liebe und Leidenschaft zur Theologie und finde, man sollte aber Theologie behandeln wie ein ganz edles Gewürz. So, wenn man glaubt, das ist die Grundlage von allem und das ist die Basis und so, oder das muss überall auf jede Frage, auf jede Sache draufgekleistert werden, da ist schon manche Suppe mit versalzen worden. Ne? Also die Suppe, das Brot, von dem wir leben, das ist die Liebe Gottes, nicht die Theologie. Aber ein ganz edles Gewürz zur rechten Zeit am rechten Ort ist schon was ganz Besonderes. Und manchmal ist es auch notwendig. Und so versuchen wir Theologie zu betreiben. Nicht als, was weiß ich, das Zentrum des Universums. Aber einfach zu schön zum Wegschmeißen kann sehr schmackhaft sein. Wie würdest du dich vorstellen?
Also ich habe gar keinen Bock gehabt auf Theologie, schon gar nicht akademische Theologie tatsächlich. Mhm. Deswegen habe ich auch, ich habe mit dem Gymi aufgehört nach der 10 und habe Automechaniker gelernt und hatte eigentlich was völlig anderes vor. Und auf ganz, ganz vielen Wegen ging es dann irgendwie doch hin und ich empfinde mich heute so, also ich tüftel immer noch gerne, ne? Als Automechaniker, da tüftelst du, da musst du irgendwie so verstehen, wie funktioniert das und ja, wir beide, du noch mehr als ich, wir haben natürlich auch wissenschaftlich veröffentlicht, aber mein Herz schlägt auch so nach wie vor für die Leute, die ich da auch mal kennengelernt habe. Ich habe 4 Jahre zusammengearbeitet mit Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, was das bedeutet, morgens um 7 Uhr sich die Hände einzuschmieren, damit du die abends um 5 Uhr wenigstens noch einigermaßen sauber kriegst. Also wenn du denen mit sowas wie Bekenntnisfreiheit und Glaubensbekenntnis und Apostolikum kommst, da gucken die dich an, eben wie ein Auto gucken die dich an. Und das musst du irgendwie hinkriegen. Ja. Also von daher, ich bin auch froh, dass wir uns gefunden haben und dass wir dieses Podcast-Format haben, wo wir das ja nach bestem Wissen und Gewissen versuchen.
Ja.
Ich freue mich übrigens auch, dass Sie alle hier sind. Ne? Also ich habe eben noch gedacht, wer um alle, die sind echt hier, weil also die Musik hinten war ja auch ganz cool und da ist jetzt gerade noch so ein VIP-Empfang. Ne? Also ich habe 2 blaue Bändchen gekriegt. Wenn noch einer eins will, ne, könnt ihr gerne. Keine Ahnung, irgendwie so. Aber schön, dass Sie alle da sind.
Ja, absolut. So, wir steigen ein mit dem Thema, das Bekenntnis und die Freiheit. Ihr habt's ja längst gemerkt, wir sind nicht so ganz von hier, ne? Wir sind nicht nur nicht aus Aargau, wir sind ganz schlimm, irgendwie aus so einem nördlichen Kanton, man weiß es nicht so genau. Ich bin seit über 3 Jahren hier und seien wir ehrlich, das ist schon speziell hier, ehrlich gesagt. So, ich war ja auch mal in einer deutschen Kirche, westfälische Kirche und so, habe aber auch in anderen Kirchen viel zu tun gehabt. Als ich dann so irgendwie die Wege sich gefügt haben, dass ich nach Zürich gehe, dachte ich, Moment mal, die sind ja bekenntnisfrei. Ich so ein bisschen mit beschäftigt und so, auch in der Familie sind manche nervös geworden und so. Und ich weiß, man ist ja hier sehr vernünftig, auch sehr dezent, sehr zurückgenommen. Man findet sich viel überlegter und gelassener als viele andere Menschen auf der Welt und man hat Recht dabei. Aber in der Frage, da seid ihr echt extrem, ne? Also ehrlich gesagt, das ist ja nicht nur die katholische Kirche, die Bekenntnisse hat, das haben in Deutschland alle mehr oder weniger, na, nicht ganz. 1-2 haben es nicht so, aber da gucken alle anderen auch komisch drauf. Und weltweit, ne, weltweit, ob anglikanisch oder presbyterianisch oder katholisch oder orthodox, alle durch, die wundern sich sehr über euch, dass ihr bekenntnisfrei seid. Das finden die speziell. So. Ich bin noch am Lernen, ich finde mich hier so ein. Du bist ja schon über 20 Jahre, ne? Du hast ja den ersten und zweiten und dritten Schock hinter dir. Wie geht's dir damit, hier zu sein?
Also es war wirklich auch für mich interessant, im Gegensatz zu dir, ich lebe schon 27 Jahre in der Schweiz. Ich würde gerne für immer hier bleiben. Ich bin kurz davor, der Einladung meiner Gemeinde Bettingen zu folgen, dass ich da auch tatsächlich Bürger werde. Es ist mir am Anfang aber auch so gedacht, also ich habe die ersten Gottesdienste gemacht und da habe ich wie selbstverständlich, weil ich dachte, jo, das ist ja ökumenischer Konsens, das Apostolikum sagen lassen. Ne? Und dann haben so innere Dialoge stattgefunden, so ungefähr so wie so, ach, das seid ihr hier nicht gewohnt. Huch, das machen wir hier eher nicht. Ja, wie kommt das? Ihr habt was? Bekenntnisfreiheit. Ach so, ja. Ja, hat sich denn gerade jemand gezwungen gefühlt? Hab ich mich so gefragt. War jetzt hier im Gottesdienst echt jemand, der sich gezwungen gefühlt hat, dieses Bekenntnis zu sprechen? Ja, aber wenn Bekenntnisfreiheit doch Teil der reformierten Identität ist, warum nehmen wir uns dann diese Freiheit nicht und legen jetzt endlich los und sind frei zu bekennen? Ne? Also kommt da jetzt noch was oder nicht? So über Gott und seine Liebe und seine Menschenfreundlichkeit. Und das war jetzt sehr humorvoll, aber ich bin da natürlich in Fettnäpfchen getreten, wie übrigens heute schäme ich mich, wenn Menschen, die noch eher so nicht so lange in der Schweiz sind, echt nicht ganz verstanden haben, dass es in der Schweiz an manchen Stellen herrlich anders läuft als woanders. Ich musste das hier an dieser Stelle ein bisschen so mit Fettnäpfchen und so lernen.
Ja, und ich bin dabei und ich würde aber sagen, ich mache Fortschritte.
Echt?
Ja, genau. Und es ist immer ein bisschen peinlich, dann zu sagen, jetzt erkläre ich euch Deutscher mal die Schweiz. So mögt ihr das bitte nicht verstehen. Ich versuche einfach wiederzugeben, was ich gelernt habe. Ich mache die Erfahrung, dass dann doch nicht alle das in ihrer Mittelschule rauf und runter auswendig gelernt haben. Also kleine Rückblende, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass in der Schweiz diese Besonderheit entstanden ist, bekenntnisfrei. Kein Glaubensbekenntnis im Gottesdienst, auch keine verpflichtenden Bekenntnisse mehr, auf die man ordiniert ist, so, sondern einfach nö.
Und vielleicht ganz kurz noch zu unserem Schutz. Wenn du in den einschlägigen Lexika nachliest, zum Beispiel über den sogenannten Apostolikumsstreit, da kommen wir jetzt gleich drauf, wo wir hier in der Schweiz diskutiert haben, Apostolikum, Daumen hoch oder runter, verpflichtend, ja oder nein. Da wirst du, also um all die Leute ein bisschen in Schutz zu nehmen, die da erstmal denken, was ist da los? Auch in den einschlägigen Lexikonartikeln wird das häufig überhaupt gar nicht erwähnt. Das ist schon ein bisschen eigenartig, finde ich. Deswegen glaube ich, wir werden jetzt eine Geschichte kurz nacherzählen, nämlich wie ist es dazu gekommen? Und ich habe es für mich so genannt, eine schweizerische Freiheitsgeschichte. Das Glaubensbekenntnis, eine schweizerische Freiheitsgeschichte. Ich finde, du bist sehr, sehr gut im Nacherzählen von Theologiegeschichte. Willst du mal anfangen?
Ich fange mal an und erzählen ist ja immer die Kunst des Weglassens. Ne? Also eins der ersten Sachen, wenn man hier anfängt, die man gesagt bekommt, ist, jeder Kanton ist anders. Und man sagt, ja, ne? aber es stimmt ja. Ne? Ja, ist hier sehr anders als in Zürich. Also ich glaube alles inzwischen, so wie man so am Anfang gesagt hat. Und wir lassen natürlich ganz viel weg. Ne? Es ist wirklich eine sehr vielschichtige, komplexe Geschichte. Ich fange mal so an. Wir haben in der Schweiz Anfang des 19. Jahrhunderts sehr staatskirchliche Verhältnisse. So, da gibt's nicht Synode und Kirchenrat und die Gemeinde bestimmt und die Synode bestimmt und der Kirchenrat. Nein, gar nicht. Es ist natürlich auch in jedem Kanton wieder anders. Aber, ja, mehr oder weniger ist Kirche eine Art Abteilung, eine Art Departement, jeweils am Kanton angesiedelt oder an der Obrigkeit noch im 18. Jahrhundert oder den Patriziern oder den Zuständigen. Die hatten dafür im Grunde eine Unterabteilung. Und ansonsten, ja, war Kirche etwas, was sehr strikt von oben nach unten gegliedert war. So war's. Der Pfarrer muss man gar nicht gendern für die alte Zeit und so, war so eine Art, ja, kein König und so, das nicht, aber schon was Besonderes. Keiner der Untergleichen da gewesen ist, sondern er hatte natürlich auch eine Art obrigkeitliche Funktion. Kirche war irgendwie so eine Art Seitenflügel all derer, die für Zucht und Ordnung zuständig waren. Und wenn irgendwas zu klären war, am Ende, ja, war es ein Regierungsrat, darüber entschieden hat. So, und es war lange noch üblich, Regierungsräte haben dann die Pfarrpersonen oder Pfarrer, muss man ja wirklich sagen, einberufen, mit denen ein bisschen was besprochen. So, und so war's. Und Abweichung in Religionsfragen, das war kein Kavaliersdelikt. Also da hat man noch lange Menschen für getötet. Man hat da nicht nur im 16. Jahrhundert ein paar Täufer ertränkt und dann jahrhundertelang das bereut oder so. Man hat im 17. und 18. Jahrhundert noch Menschen getötet wegen Glaubensabweichung oder wegen Verdacht, sie könnte eine Hexe sein. Man weiß es nie und so. Oder eben sonst auch innerreformierte Abweichungen. Bekenntnisse waren nicht irgendwie ganz was Schönes oder so, sondern es waren Grenzen, die über Leben und Tod im schlimmsten Fall oder meistens dann über bleiben dürfen oder vertrieben werden entschieden. So, nun gibt's ja schubweise eine Liberalisierungsgeschichte in der Schweiz. Schubweise wird für die Pfarrer die Verpflichtung auf ganz konkrete Bekenntnisse abgeschafft. Alles sehr kompliziert, da gehe ich jetzt überhaupt nicht ins Detail. So, und mit der Zeit nimmt diese innere Demokratisierung in der Schweiz ja Fahrt auf. Also gerade Kanton Aargau, ihr habt eine super spannende Geschichte. Ein bisschen tat mir eure Kinder leid, wenn die das so lernen müssen, wie es war. Das ist ja nicht ganz ohne, ne? Das ist so ein Berner Untertangebiet und Freiämter und hier und da und katholisch und bernerisch und oh, diese ganzen Einflüsse. Das sind so Sachen, die treten wir jetzt nicht breit, aber wir haben das angeschaut und gedacht, jo, Respekt, wer das richtig lernt, um ja Heimatgefühle vertiefen zu können, der muss arbeiten. So. Und was aber für diese Aargauer Geschichte ja auch speziell ist, woanders kann man erzählen, und dann haben unsere Väter Reformationen durchgeführt. Ja, hier haben das Berner gemacht. Ne? Die haben gesagt, wir haben das so ein Untertanengebiet. Ist ja nicht mal ganz, aber wir hatten eben auch teilweise Aargau und Untertanengebiet. Haben sie gesagt, die reformieren wir jetzt auch. Zack. So, die sind jetzt auch reformiert. Ja, werden schon zufrieden sein, sind sie ja sonst auch. Ne? Wenn nicht, kommt die Polizei oder so. Das passt schon. Diese Kultur war ja schon sehr, sehr stark hierarchisch, autoritär von oben nach unten gedacht. So, und wer über Gottesdienstordnung verfügt hat oder wer Bekenntnisse gesetzt hat, der hat das nicht getan auf Augenhöhe mit dem Kirchenvolk, sondern der hat schlicht vorgeschrieben, ausgegrenzt und Menschen auf Linie gebracht und auch kontrolliert, so sind die auf Linie. Ich glaube, diesen autoritären Geist im Umgang mit Bekenntnissen muss man so vor Augen haben. Im 19. Jahrhundert, in dieser langen inneren Demokratisierung der Schweiz auf verschiedenen Ebenen, gibt's immer mehr, die sagen, das ist alles falsch. Diese ganze Idee, Glauben gestalten zu wollen, als ein Glauben müssen, widerspricht dem Geist des Glaubens zutiefst. Ich nenne jetzt mal nur einen Namen, weil jeder zusätzliche Name raubt irgendwie Gehirnschmalz oder Energie. Also ich nenne mal einen Alois Emanuel Biedermann, der war dann später auch in Zürich, ist im Grunde der wichtigste Vordenker dieser Idee, der sagte, Glaube mit Zwang zu verbinden, heißt den Glauben zu vergiften. Wer vorschreibt, was zu glauben ist, macht Glaube damit nicht möglich, sondern zwingt Menschen zu einem unredlichen Glauben, den sie sich nie in Freiheit angeeignet haben. Glaube muss in Freiheit atmen. Bekenntnis muss eine persönliche Sache sein. Etwas, was von Herzen kommt. Wenn du es musst, bekennst du nicht, dann machst du ein Lippenbekenntnis. Und das ist nicht, worum es Jesus ging und das ist nicht, worum es der Bibel gegangen ist. So, und er hat im Grunde in den 1840ern angefangen, dafür zu werben. Lasst uns diesen Bekenntnisverpflichtung aufheben. Diese Idee, dass das Menschen bringen ihr Kind zur Taufe und dann kommt der Pfarrer und sagt, das ist das Glaubensbekenntnis. Darauf werdet ihr verpflichtet. das Kind einzuführen in diesen Glauben. Und dann werden sie da irgendwie traktiert und so. Biedermann sagte, wir schrecken die Menschen ab. Kein Mensch kann so in Freiheit zum Glauben finden, wenn es etwas Gemusstes ist. Lasst uns damit aufhören. Man muss gleichzeitig auch sehen, das waren Menschen, die insgesamt Demokratisierung mitgetragen haben. Ich hatte bei der Beschäftigung auch kleine Neidgefühle, weil in Deutschland ist es gar nicht so leicht, heute christlich zu sein, ne? weil man immer sich klar macht, also Französische Revolution, Demokratie, Kirchen dagegen, alle. Als das so Wiener Kongress, Neuordnung, mehr Demokratie, alle waren dagegen. 1830, 1848, die Kirchen waren dagegen. 1848, sie waren total dagegen. Sie waren absolut dafür, demokratische Revolutionäre ja Kopf ab oder vertreiben sollen nach Amerika, wo alle durchdrehen oder so. Zur Kirche Jesu Christi gehört die Orientierung am Reich Gottes. Das Reich Gottes ist auch keine Demokratie. So, Gott hat doch auch nicht bei der Menschwerdung Jesu die Engel abstimmen lassen. Ja, die hätten gesagt, ja, erstmal wird einer von euch Engel. Menschen, ihr dreht völlig frei. Nee, gar nicht, ne? Also der Himmel ist so eine Monarchie. So, und nein, aber so haben die in Deutschland gesagt. Es ging ja immer so weiter. 1871, da waren sie alle dafür. Revolution von oben. 1933 waren sie auch fast alle dafür. Es ist nicht leicht. So, und hier aber zu sehen, dass Schweizer Reformierte seit 200 Jahren sich gleichzeitig mit der Gesellschaft reformieren, demokratisieren, öffnen, auf Freiheit setzen, das ist schon schön. Das ist schon eine schöne Geschichte. So, und in dem Maße, wie die Kirchen unabhängig werden von den Kantonen, das gehört zu dieser komplizierten Geschichte, in jedem Kanton ein bisschen anders, aber es kommt immer stärker, Kirchenleitung wird selbstständiger, Synoden werden eingeführt, auf unterschiedlichsten Ebenen werden die Gemeinden demokratisch. In dem Moment kommt das Thema an der Basis an und mit das Erste, mit der gewonnenen Freiheit, was die Synoden so haben, ist die Idee. Und jetzt lasst uns diesen ganzen Bekenntniszwang mal abschaffen. Manche haben sehr gekämpft darüber, die Zürcher Kirche hat ziemlich gekämpft, die Berner Kirche hat extrem gekämpft, die hatten so Flügel, die haben sich hassen gelernt gegenseitig. Hier war es relativ geschmeidig, ne? Man hat so ein bisschen so gestichelt, aber viel Konsensorientierung, viel Harmoniemilieu, also es ging relativ geschmeidig, dass man gesagt hat, nein, es stimmt ja, bekennen müssen ist nicht mehr bekennen. Lasst uns das freigeben. Es gibt kein Pflichtglaubensbekenntnis mehr im Gottesdienst, bei der Taufe. Niemand wird mehr auf fixe Bekenntnisse verpflichtet. Das sparen wir uns einfach. So, das ist kurz und knapp diese Geschichte. In gewisser Hinsicht ist das auch eigentlich die erste innere Aargauer Reformation, die des 16. Jahrhunderts wurde aufgezwungen. Aber bei dieser Entscheidung, da waren alle dabei, da waren die Gemeinden dabei, die Synoden waren dabei. Und zu sagen, Glaube ist ein Kind der Freiheit und nichts, was in Knechtschaft gedeihen kann. So, das war die erste Regung einer freien, lebendigen Volkskirche. Da muss ich als Deutscher sagen, eigentlich doch eine ganz gute Sache. Also, ja, Respekt. Auch wenn ich denke, vielleicht ist es doch mit ein paar Schwierigkeiten behaftet.
Ja, da wollen wir jetzt noch drauf zu sprechen kommen. Ich ergänze noch einen Punkt. Du hast das jetzt alles eingebettet, eingepflegt in eine große Befreiungsgeschichte, in eine Emanzipationsgeschichte. Es gab aber auch Gründe, die aus dem Glauben selbst heraus aufgestiegen sind. Das ist natürlich diese große Bewegung. Wenn wir das jetzt mal durchgehen, Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, Gott hat einen Sohn. Und dann werden dann heftige Aussagen gemacht. Man nennt das metaphysische, philosophische Aussagen. Er ist eines Wesens mit dem Vater, er ist Gott von Gott, Licht vom Licht. So diese alten Bekenntnisse aus dem 3., 4., 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Dann werden dort Fakten genannt. Und er ist geboren von der Jungfrau Maria. Übrigens, er ist auch auferstanden und dann ist er gen Himmel gefahren. Mit der Aufklärung kommt ein Impuls, wo der Mensch sagt, wir haben jetzt den Mut, und versuchen, uns selber zu verstehen, versuchen, einen eigenständigen Zugang zur Wirklichkeit dieser Welt zu gewinnen. Und das macht auch vor dem Glauben nicht Halt. Man fragt sich dann, Moment mal, die Welt entwickelt sich weiter. Wir stellen unser Leben, bauen unser Leben auf naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Und das mit Jungfrauengeburt und Himmelfahrt und so, das ist alles eher schwierig. Und in dieser Gemengelage war jetzt der von dir genannte Biedermann eben einer, der gesagt hat, ja genau, da muss sich auch was ändern. Kein Mensch ist mehr in der Lage, wirklich allen Ernstes, das ist jetzt übertrieben, aber viele sind nicht mehr in der Lage, als Gläubige Ja zu sagen zu diesen Bekenntnissen. Also es ist auch so ein Problem, was aus der Kirche, aus dem Glauben, aus der Theologie heraus entstanden ist, dass man gesagt hat, können wir das wirklich noch mit voller Überzeugung sagen, wir, die Kirche, die Reformierten, als diejenigen, die glauben? Und beides zusammen hat dann dazu geführt, dass das immer stärker, ja sozusagen auch von oben nach unten runtergegangen ist, bis eben, du hast es gesagt, in die einzelnen Gemeinden, so also auch von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Ich habe gerade den Namen nicht mehr, aber in Zofingen, da gab es mal einen kleinen Zoff, ne, um einen Pfarrer, wo sich da, das ist glaube ich so der heftigste Streit gewesen. Also ich finde das hochinteressant, aber jetzt kommt eben das, was ich am Anfang angedeutet habe, eine großartige Befreiungsgeschichte. Und wenn wir das Thema haben, Bekenntnis und Freiheit, wie spielt das zusammen, wäre es für mich an dieser Stelle sehr wichtig zu sagen, volles Ja, volle Bewunderung für diesen Prozess. Aber Freiheit ist ja nicht nur eine Freiheit von, eine negative Freiheit, sondern irgendwann, wenn man dann frei ist von, stellt sich ja die Frage, ja, was fange ich jetzt mit meiner Freiheit an? Wozu will ich denn frei sein? Wofür will ich denn frei sein? Und das fände ich jetzt mal eine interessante Geschichte, wenn wir, hast du Lust, dass wir das mal weiterverfolgen, dass wir so überlegen, ja, okay, wir gehen noch mal auf Null vielleicht noch mal und könnten noch mal insgesamt fragen, ja, es ist ja ein ziemlich einseitiges Verständnis von Bekenntnis, wenn man es reduziert auf Bekenntniszwang, auf Bekenntnispflicht, wenn man sich fragt, ja, damit Bekenntnis so ein Tool, ein Medium ist, damit wir auch alle zusammenhalten und damit können wir sagen, du bist in, du bist out, da können wir Kirchenzucht üben und so. Das ist, also da würde ich sagen, ja, leider ist das Bekenntnis so missbraucht worden. Es gibt eine riesige Missbrauchsgeschichte mit dem Bekenntnis, mit christlichen Bekenntnissen, mit dem Credo. Aber es ist ja nicht alles, wenn es um Bekennen geht. Ich hätte Lust, ein bisschen Bekenntnisfreiheit jetzt auch so zu verstehen. Frei sollen ja nicht nur diejenigen sein, die es sagen. Was wäre, wenn wir Bekenntnisfreiheit jetzt auch für das Bekenntnis mal versuchen zu denken. In dem Sinne, wir befreien das Bekenntnis und das Bekennen mal aus seiner Missbrauchsgeschichte und überlegen mal, was könnte denn und was ist Bekenntnis ansonsten auch noch?
Ja. Und das ist im Konkreten nicht so einfach. Meine erste Idee war, es ist eigentlich komisch gelaufen in der Schweiz, weil das war ja 300 Jahre lang so und man kann es auch wirklich nicht so schön reden. Es war viel Zwang und Druck und Pflicht drin und sehr viel Überwachung. So, und dann aber war die Gesamtentwicklung, ja, wir machen uns davon frei. Und dann hätte man jetzt sagen können, jetzt sind wir nicht mehr Teil des Staatsapparats, jetzt sind wir eine freie Kirche. Und jetzt sind wir in einer völlig anderen Situation. Wir sind nicht mehr selbstverständlich. Und in der Situation ist es doch vielleicht unsere Aufgabe zu sagen, wofür stehen wir? Wozu bekennen wir uns? So, wir sind nicht mehr selbstverständlich, wir sind keine Pflicht, man muss nicht dabei sein. Wir erlauben Juden und Jüdinnen inzwischen auch zu existieren. Es war ja gleichzeitig so, dass die überhaupt Wohnrecht und Bleiberecht und Geschäftsfähigkeit und so bekommen haben. Das war alles gleichzeitig. Man hätte ja auch sagen können, jetzt müssen wir als Kirche sagen, wofür wir stehen, was wir bekennen. Denn was wir bekennen, ist ja immer ein bisschen, dafür stehe ich, das ist meine Identität. Das hat man aber gar nicht so ein bisschen gemacht und kommt vielleicht doch ein bisschen in die schwierige Situation. Wir stehen dafür, dass wir für nichts stehen müssen. Sondern jeder steht dafür ein, wofür er glaubt, dass er das mit seinem Gewissen vor Gott klarkommt. Wird schon stattfinden, wird schon gehen. Gut, also ja, klar, kann man sagen, jeder macht das. Das ist natürlich aber auch ein Modell, wo man vielleicht keine Kirche braucht. Man hätte ja auch sagen können, lass uns die Kirche abschaffen. Der Islam existiert seit 1400 Jahren ohne Kirche, ohne Kirchenmitgliedschaft. Man geht irgendwo beten, man geht irgendwo hin. Die kommen ohne Kirche, klar. So hätte man ja auch sagen können, nö, und man hat die Idee von Kirche aufrechterhalten, aber im Grunde nicht sagen wollen, wofür man steht, sondern eben, dass man dafür steht, dass keiner dafür stehen muss, wo er glaubt, dass er muss oder so. Es sagt sich aber 150 Jahre später leicht zu sagen, haben die da vielleicht was verpasst? Das sind natürlich Menschen, deren ganzes Leben sie darauf vorbereitet hat, endlich auch den Geschmack der Freiheit auskosten zu wollen und alles beseitigen zu wollen, was irgendwie nach Zwang und Müssen und Obrigkeit riecht. Da habe ich so ein bisschen gebraucht, das zu verstehen, dass das eine tiefe Logik hat. Und dann muss man vielleicht irgendwann weiterkommen und fragen, oder wofür stehen wir oder stehen wir für nichts? Sind wir einfach zufällig noch da? Sind wir historisches Überbleibsel einer langen Geschichte? Können aber eigentlich mehr gar nicht sagen, was uns ausmacht, wofür unser Herz schlägt, wofür wir eine Leidenschaft haben.
Ja. Was mich auch so ein bisschen empathischer macht mit dem Ganzen, ist eben das, was Bekennen bedeutet, ändert sich mit der Situation, in der du bist. Vielleicht können wir an dieser Stelle auch umschwenken mal auf die Tatsache, dass Bekennen zurzeit sehr angesagt ist in unserer Gesellschaft, weil sich die Zeiten geändert haben. Also es ist ein Bekenntnis, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mein Coming Out. Es war bisher so, dass ich meine sexuelle Orientierung oder so, das konnte ich bisher nicht ohne schwerwiegendste Folgen in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, konnte ich das sagen. Und jetzt, das ist eben diese Zwangssituation, jetzt befreie ich mich aus diesem Zwang und stelle mein Bekenntnis gegen diesen Zwang. Finde ich also interessant. Und das haben die ja damals auch gemacht. Sie haben sich ja auch zu etwas bekannt, nämlich reformiert zu sein bedeutet frei zu sein von. Ein ganz starkes Bekenntnis. Heute haben wir natürlich tatsächlich leicht reden, weil für die war das vielleicht echt noch so selbstverständlich, dass die gedacht haben, das, was reformiert ist und die Bekenntnisse und das Apostolikum, ja, das wissen wir doch. Das wird vermutlich auch noch lange so weitergehen. Ist ja auch lange gut weitergegangen. Heute sprechen wir von einem Prozess der Säkularisierung. Wir sprechen von einem Prozess, wo die Leute in weiten Teilen gar keine Ahnung mehr davon haben, was ist es eigentlich, Christ zu sein, geschweige denn reformiert zu sein? Von Bekenntnissen musst du gar nicht anfangen. Und was in diesen Bekenntnissen steht, das sind alles andere als böhmische Dörfer für die Menschen heute. Und deshalb ist die Situation und das, was christliches Bekennen bedeutet, hat sich halt auch komplett geändert. Und dann merkt man umgekehrt auch wieder, ich gehe mal gerade zum Barmer-Bekenntnis, zu dieser Barmer-Bekenntniserklärung. Dort war es dann auch wieder wichtig, dass eine Kirche auf die Idee gekommen ist und sagt, die Dinge ändern sich radikal. Wir brauchen jetzt ein Bekenntnis, damit wir hier wieder Flagge zeigen, damit wir hier wirklich wieder deutlich machen, wir sind nicht dabei, wir grenzen uns ab. Also ich finde, wenn man das mal beobachtet, wie verändert sich die Situation? In einer bestimmten Situation ändert sich dann immer auch das Bekennen.
Ja, es ist was anderes, ob ich im Beichtstuhl etwas bekenne oder in einer Talkshow,
ja,
auch wenn ich dieselbe Geschichte erzähle. Und das sind natürlich Entwicklungen, die stattgefunden haben. Ich meine, wir haben ein bisschen geguckt, wird heute überhaupt noch bekannt oder ist es ein Fremdwort? Es gibt ja so viele christliche Wörter, die sind komplette Fremdwörter. Da muss man irgendwie sagen, ja, früher haben die Menschen irgendwie von Reue gesprochen oder von irgendwas oder so. Nee, bekennen ist kein Fremdwort. Also man findet schnell, ne? Wenn man mal so Zeitungen durchguckt, dann findet man, Roger Federer baut ein Haus, er bekennt sich zur Heimat. Er baut es nicht in Dubai und nicht in Katar. Er bekennt sich zur Heimat, Halleluja. Oder Nestle-Chef gibt ein Bekenntnis zur Schweiz ab. bleibt Produktionsstandort, so man baut überall, aber wir bleiben hier.
Ist auch so. Total interessant, ne?
Ja.
Also dieses Bekenntnis von Federer und so und jetzt, man könnte dieses Bekenntnis einer Firma, eines Betriebs, könnte man Leitbild nennen. Da spricht man normalerweise nicht so von Bekennen. Aber wenn es dann darum geht, was ist denn damit verbunden? Naja, der Standort Schweiz. Und wie gut das hier funktioniert und die Infrastruktur und die Sicherheit. Ne, das ist alles, die bekennen sich zur Schweiz als tollen Standort ihres Unternehmens.
Ja. Das Witzige ist, wann sagt man bekennen und wann sagt man mitteilen? Es wäre ja jetzt nicht vorstellbar zu sagen, ich möchte etwas bekennen, ich bin verheiratet. So, da würden alle sagen, es ist übertrieben, komplett übertrieben. Es klingt immer noch nicht übertrieben. Immer noch nicht übertrieben, wenn es von jemandem heißt, dass der erste Schwinger, der bekennt, homosexuell zu sein. So im Fußball nochmal ein riesiges Ding. Also bis heute ist es in Deutschland immer so ein Ding, wann wird sich der erste Bundesligaspieler bekennen zu seiner Homosexualität? Kein Mensch fragt, sag mal, haben die anderen 3000 sich schon zu ihrer Heterosexualität bekannt? Irgendwie redet man da nicht davon. Das heißt, bekennen ist ja immer, also ist was Persönliches, ist aber auch etwas, wo man vielleicht ins Risiko mitgeht. So, und wo man sich auch festlegt und sagt, dazu stehe ich jetzt. Bei Parteien ist es auch so, also alle möglichen Maßnahmen da bekennen sich nicht so zu, aber alle Parteien, habe ich mal geguckt, haben so ihre Aussagen, also SVP bekennt sich zur christlich-abendländischen Kultur der Schweiz. Richtig programmatisch. Grünliberale bekennen sich zu einer vernetzten und offenen Schweiz. Andere bekennen sich zu guten Beziehungen zu Europa und so. Je nachdem, ne? Also wo man das Gefühl hat, da gibt's auch Gegenwind, da spricht man von Bekennen.
Ja, und das ist natürlich, das hat ganz viel mit Identität zu tun. Also ich habe nochmal nachgedacht, wo du gerade vom Fußball spielst, fällt mir das auch wieder ein. Ich war 1986 damals noch im Westfalenstadion in Dortmund. Und da hatte der Torhüter Eike Immel kurz vorher von BVB Borussia Dortmund zum VfB Stuttgart gewechselt. Und ich war bei dem Spiel, wo Eike Immel zum ersten Mal mit dem VfB gegen seinen alten BVB spielt. Gelbe Wand, die größte Stehtribüne in ganz Europa. 25.000 Kehlen. Schreien wie ein Mensch, Judas raus, Judas raus. Also er war jetzt der Judas. Ja? Das heißt, die haben ganz klar die Grenze gezogen. Wir sind Dortmunder, wir sind BVB und du nicht. Und zur gleichen Zeit, wenn einer ein Tor schießt, klopft er sich auf die Brust, bekennt sich zum Verein und die ticken aus, dieselben Fans ticken aus. Es ist sehr ambivalent, was mit Bekenntnis geschehen kann. Du bist sehr schnell Teil von etwas und gehst und findest dort auch eine ganz starke Identität. Mhm. Aber wehe, es passiert etwas und dann bist du wieder draußen. Das kann heftig sein. Das kann sehr, sehr verletzend sein. Mhm. Ich hab noch mal gedacht, eigentlich ist das die gesamte Liturgie im Stadion ist eigentlich, kann man unter dem Begriff des Bekennens durchaus gut fassen. Die bekennen sich zu ihrer Stadt. Hier regiert der BVB und ihr nicht, ihr blöden Gegner. Die bekennen sich zu ihrem Verein, zu ihrer Mannschaft. Aber wehe, da passiert irgendetwas. Da bist du der Judas, da bist du draußen.
Ja. Und das ist beim Bekennen so interessant zu beobachten, dass da eine gewisse Grundspannung besteht. Wer etwas bekennt, der spricht persönlich. Der ist authentisch, der macht sich ehrlich, der hat auch das Gefühl, er macht sich angreifbar, er macht sich nackig vielleicht. So, es hat so ein bisschen die Nähe zum Geständnis. So, ne, bestimmte Sachen, ein Prominenter wird dann nicht sagen, ich bekenne, dass ich 4 Kinder habe. Er würde aber sagen, ich bekenne mich auch zu meinem unehelichen Kind. Das würde man sagen. So. Und das ist dann der Bereich, man macht sich angreifbar, man wird sehr persönlich, aber steht auch dazu. Das heißt, wer bekennt, der geht immer in einem Modus der Echtheit, der Authentizität, der Ehrlichkeit. Er macht sich selbst zum Thema und definiert sich auch. Das bin ich. Das bin ich. Und ihr könnt es ablehnen. Ihr könnt mich deswegen, wer weiß wie, aber ich stehe dazu. So, das Zweite, was beim Bekennen mitschwingt, ist, ja, Selbstthematisierung, aber oft auch, man bekennt sich zu etwas anderem. Man bekennt sich zu seinem Kind, man bekennt sich zu einem Verein, man küsst das Wappen. So, man sagt, ich wechsle nicht, ich gehe auch nicht für viel Geld in die Bundesliga oder in Deutschland wäre dann in die englische Liga oder so. Ich bleibe hier, ich bekenne mich zum Standort, ich bin loyal. Sich bekennen ist immer auch ein Loyalitätsakt. Das führt dazu, dass da, wo Menschen sich bekennen, sie sich gleichzeitig auch vergemeinschaften. Im Sport ist es ganz klar, wenn du dich zu einem Verein bekennst, da, naja, ob man gleich Freunde sagt, ist die Frage, ne? Aber du hast Leute, die mit dir gern Bier trinken und dir auf die Schulter klopfen und die dich nach Hause bringen und wer weiß was. Du sagst, ich bekenne mich zum Verein, ich bekenne mich zu unseren Farben, dann gehörst du dazu, dann bist du drin. So, diese beiden Sachen sind drin. Authentisch sein, echt, ehrlich, persönlich und loyal, Beziehung, verbunden. Das war im christlichen Glauben ja auch immer das Ding, nicht? Also wenn du dich zum Glauben bekennst, wirst du sehr persönlich. Und das ist ja heutzutage auch kein Alltagsgespräch, dass man sagt, darf ich dir mal bekennen, was ich persönlich glaube? So, ne? Also da würden manche sagen, komm, lass uns lieber über Sex reden, das wird mir sonst zu persönlich. So, ne? Das liegt ja nicht jedem nahe, das hören zu wollen und so. Manche finden das übertrieben. So, da, ich habe mich bekehrt zu einer neuen Religion, darf ich dir das mal erzählen oder so. Man weiß es nicht, wie ausführlich man das hören will, speziell. So, und aber eben natürlich, man bekennt sich zu etwas, zu einem Gott, zu einer Gemeinschaft, zu bestimmten Werten. So im Idealfall passt das wunderbar ineinander, persönlich und gemeinsam, authentisch und loyal. Im kritischen Fall tritt es auseinander. Und wenn wir jetzt noch mal die Bekenntnisfreiheit der Schweiz anschauen, das ist ja wirklich sehr interessant. Menschen sagen, wir lehnen Bekenntnispflicht ab, weil die Bekenntnispflicht uns zu Loyalität genötigt hat in einer Weise, die Echtheit und Authentizität und Ehrlichkeit unmöglich gemacht hat. So, und das ist ein tiefer Konflikt im Wesen des Bekennens, wenn beides auseinandergerissen wird. Und das ist bei dem Thema einfach so interessant. Kriegt man beides zusammen, persönlich und loyal, oder entsteht eine Spannung?
Wir haben jetzt das Bekenntnis und die Frage nach dem Bekenntnis ein bisschen tatsächlich rausgelöst, so von diesem Verständnis, wenn du den Glauben bekennst, dann sagst du Ja zu objektiven, absoluten Wahrheiten und stimmst denen zu. Und sondern wir haben versucht, auch durch einen kleinen Ausflug durch unsere Gegenwartskultur deutlich zu machen, bekennen, das ist ein Akt, ich würde fast sagen, da spielt das Herz wesentlich stärker eine Rolle als vielleicht das Gehirn. Ich habe insgesamt sogar den Eindruck, dass im Akt des Bekennens selbst etwas für den christlichen Glauben sehr Wichtiges und Typisches geschieht. Man muss es nur genau beobachten. Ich habe den Eindruck, dass dieses ganze Intellektuelle und kann ich Ja sagen zu den und den Aussagen im Glaubensbekenntnis, dass wir sehr stark fixiert sind in unserem Verständnis darauf, dann hätten wir so ein fundamentalistisches Verständnis vom Bekennen. Ne? So, das sind diejenigen, die da so irgendwelche krassen Sätze sagen und dann kommen sie her, setzen dir die Pistole auf die Brust und sagen, glaubst du das, bekennst du das? Wir haben uns jetzt gelöst und ich meine, dass christlicher Glaube in allererster Linie sowieso erstmal ein Einstimmen ist und kein intellektuelles Zustimmen. Und was mich bei Menschen fasziniert, die ein Bekenntnis ablegen, ist, das löst bei vielen Resonanz aus. Wenn Menschen sich bekennen, wenn Menschen sich zum Beispiel zu meiner Gruppe bekennen oder zu etwas, wo ich auch dabei bin, oder wenn ich Menschen begegne, die sich in einer positiven Weise bekennen, dann ja, es ist wirklich so, und ich mache sofort den Bogen ins Christliche, das löst eine Resonanz aus und das bedeutet, ich stimme erstmal ein. da ist es oft nicht wichtig, ob ich allen Details auch intellektuell zustimme. Und ich fände es vielleicht total interessant, so für die letzten Minuten unseres Podcasts, wenn wir solchen Dynamiken auch des christlichen Bekenntnisses vielleicht auch mal unter diesem Motto, wie im Himmel, so im Aargau, hinterhergehen. Was steckt denn da eigentlich für ein Bekenntnis dahinter? Ne? Mhm. Ich finde es zum Beispiel tatsächlich jetzt nochmal aufgrund unseres Gangs, so auch durch unsere Gegenwartskultur, ich fand zum Beispiel, wenn da hat sich schon was geändert in unserer Zeit. Ich finde, ja, vielleicht kommen Menschen nicht gerade, ich erkläre dir mal das Glaubensbekenntnis oder ich habe die Religion gewechselt, das nicht. Aber Menschen sagen selbstverständlich, ich bin dann mal weg. Und da bekennt ein Habe Kerkeling, dass er ein spiritueller Mensch ist und schämt sich nicht dafür. Das hat sich gewaltig geändert. Es gab mal Zeiten vor 30, 40 Jahren, da wäre das nicht möglich gewesen. Weil da war doch alles klar und dieser ganze esoterische Scheiß und was soll das mit Spiritualität und so. Und ich finde tatsächlich an solchen Phänomenen und auch was das ausgelöst hat, ne, da zeigt sich doch schon, nein, bekennen kann was. Bekennen hat Wirkung. Und bekennen hat zum Beispiel keine Wirkung, wenn du irgendeinen Unsinn bekennst. Also das Bekenntnis, ich glaube an die Gunst des großen Spaghetti-Monsters im Weltall, da weiß jeder, das ist ein Bekenntnis, da kann ich nicht in Resonanz mitgehen. Ne? Aber es gibt heute meines Erachtens sehr wohl, gäbe es und gibt es auch Möglichkeiten christlichen Bekennens, und ich habe das als Beispiel jetzt genannt mit der Spiritualität, wo heute sehr, sehr gut deutlich wird, nein, Bekennen ist möglich, auch für Menschen, die gläubig sind, für Menschen, die sich als spirituell erleben und outen oder vielleicht sogar als religiös, vielleicht sogar als gläubig. Ich frage mich halt, was ist es, was mir von meiner Kirche entgegenkommt, dass ich den Eindruck habe, meine Kirche macht was Ähnliches, wie ich das bei Gott erlebe. Gott bekennt sich zu mir. In Jesus Christus hat Gott sich in einer unfassbaren Weise zu uns Menschen bekannt. Ohne Hygienevorschriften, ohne Kontaktängste. Voll und ganz. Er ist all in gegangen. Er hat sich verbürgt, als er in einer geheimnisvollen Weise einer von uns geworden ist. Gott bekennt sich zu uns und deshalb habe ich Lust, mich zu Gott zu bekennen. Das zieht mich gerade über mich hinaus und sagt, da oute ich mich gerne. Was ist es, was uns von den reformierten Kirchen entgegenkommt, sodass Menschen heute sagen könnten, die Reformierten bekennen sich zu uns und deshalb bekennen wir uns auch zu den Reformierten und auch zu dem, was die da denken, was die da austüfteln, was denen gelingt, wo sie scheitern und so weiter und so fort. Ja. So in diese Richtung wäre vielleicht für mich ein Weg möglich zu sagen, na ja, hier, Bekenntnis ist heute, ja, nein, ich habe eine Neigung zu sagen, ich würde mir das eigentlich wünschen, dass so etwas in unserer Kirche wieder Fuß fassen könnte.
Also ich glaube sogar, die Kirche, die es in Zukunft geben wird, wird eine Kirche sein, in der Bekennen eine neue Selbstverständlichkeit hat. Das glaube ich, weil die Zeit einfach aufhört, wo man wie selbstverständlich dazugehört. Wir sind die letzte Generation, die noch Menschen kennengelernt hat, die zur Kirche gehören, weil es sich so gehört. Das ist, glaube ich, für viele der älteren Generation normale Aussage gewesen. Warum gehörst du zur Kirche? Ja, gehört sich so. So, aber inzwischen weiß jeder, das kostet ja sogar ein bisschen Geld und so. Und will ich damit immer im Zusammenhang gebracht werden? Ja, gehöre ich dazu? Glaube die Aussage, ich gehöre zur Kirche. Also es wird immer ein paar geben, die zu faul sind zum Austreten, aber man könnte das ja noch leichter digitalisieren oder so. Die Frage, gehöre ich zur Kirche, ist einfach die Frage, kann ich mich dazu bekennen? So, ist es meins? Will ich dazugehören und kann ich sagen, warum? Und das wird von ganz allein passieren. Da muss man gar nicht abstimmen, ob uns das gefällt. Eine Minderheitskirche wird gar nicht anders funktionieren können, dass die dabei sind, wissentlich und willentlich und gerne dazugehören und das auch bekennen können. Und das ist natürlich dann aber auch etwas von unserer ganzen Geschichte her, war das nichts, worauf ein Augenmerk lag. Wir haben ja die lange Idee, wir sind Kirche für alle. Niemand soll bei uns das Gefühl kriegen, dass er irgendwie da falsch ist oder nicht richtig oder dass er mehr glauben müsste oder sonst wie. Es gibt ja andere Christentümer, boah, da ist es teurer, dazu zu gehören. Du kriegst dann vielleicht ein bisschen mehr Drama geboten oder so, aber dafür zahlst du auch den Zehnten und du musst da auch in ganz anderer Weise dich öffentlich bekennen. Das wird einfach erwartet. Und da haben wir mit Gründen Vorbehalte und sagen, niemand muss bei uns irgendetwas leisten oder liefern, dass wir ihm zugestehen, dass er dazu gehören darf. Wer da ist, gehört dazu. Wer getauft ist, gehört dazu. Wer nicht getauft ist, würden wir sagen, ja, von uns aus gehörst du auch dazu. Lass dich halt taufen oder wenn nicht, dann trotzdem oder so. Und da haben wir ja auch eine Idee von Gnade und unbedingter Annahme. Also es ist ja nicht alles falsch. Aber die Zeit führt einfach in eine andere und neue Welt, wo man, naja, es sagen kann, oder eben auch irgendwann nicht mehr weiß, wozu man noch dazugehört. Und es klappt oft für Generationen, die damit groß geworden sind, dazu zu gehören. Die nächste Generation, die nicht mehr so groß geworden ist, die findet es halt irgendwann immer merkwürdiger, zu etwas zu gehören, wozu man kein Zugehörigkeitsgefühl hat.
Ich finde das auch deshalb so wichtig, weil wenn wir es in unserer Gesellschaft nicht mehr schaffen, dass sich so ein Wir-Gefühl einstellt, gibt es jetzt bereits Anzeichen dafür, dass die Einzelnen mit ihrer einzelnen Freiheit überfordert sind. Ich habe vor noch nicht allzu langer Zeit, vor 2-3 Wochen, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einer Feministin einen sehr interessanten Artikel gelesen. Er trug die Überschrift, wollen wir denn alle so aussehen? Und sie ging darauf ein, dass es heute tatsächlich Bilder gibt von unterschiedlichen jungen Frauen, die haben genetisch nichts gemeinsam, diese Frauen. Aber durch die Eingriffe und durch die Gefügigmachung ihres Körpers, durch Schönheitsoperationen, sehen die urplötzlich aus, als wären sie Zwillinge. Und die fragt, wie konnte es dazu kommen? Wir Feministinnen haben doch gesagt, du bist selber für dein Aussehen verantwortlich. You don't owe pretty to anyone. Damit hören wir jetzt auf. Und wenn du dich irgendwo schön machst in irgendeiner Weise, dann kann da auch überhaupt keiner was sagen. Du bist frei, deinen Schönheitsidealen zu folgen und die zu verwirklichen. Aber was ist passiert? Und dieser Autorin sagt, wir haben irgendetwas vergessen. Wir haben vergessen, dass es dann, wenn jede einzelne Frau alleine ist mit dieser Frage, ja, wie will ich denn aussehen, dass sie unter Umständen in einen Sog von Mächten kommt, von Uniformierungsmächten, wo viel Geld im Spiel ist. Und am Ende schauen wir uns an und wir sehen alle gleich aus. Ja, das ist eine tolle Freiheit, wenn wir alle gleich aussehen, ne? Und ich finde, im Hinblick auf das Bekenntnis habe ich zurzeit überhaupt gar keine Angst jetzt vor einer Uniformierung, ne? So wie das mal war. Das ist, glaube ich, passé. Sondern ich hätte heute eher die Angst, dass wir als Kirche die Menschen dieser Zeit, die nachweislich danach fragen, gibt es eigentlich auch eine andere Art zu leben? Wollen wir wirklich so weitermachen? Ja, wozu, wie will ich denn leben? Was ist denn für mich ein gutes Leben? Wenn wir die alleine lassen in dieser Freiheit, absolut, aber wenn wir ihnen nicht irgendwie auch sagen, Leute, wir brauchen einander, wir brauchen eine Verständigung, wir brauchen eine Kommunikation über diese Themen und wir machen das als Reformierte aus christlicher, auch aus theologischer Sicht, dann entsteht ein Wir, da ist, glaube ich, sehr viel möglich. Und dann wäre vielleicht genau das, was dabei rauskommt, dass wir uns eines Tages anschauen und sagen, ein gemeinsames Bekenntnis ist nicht einfach eine Einschränkung meiner individuellen Freiheit, sondern es schützt meine Freiheit vor dem Zugriff, ich nenne das jetzt mal, von Mächten, die uns alle irgendwie uniformieren könnten, die uns alle homogen und alle gleich machen wollen. Ich finde, das könnte doch eine gute, heilsame, vielversprechende Perspektive für das Bekenntnis sein.
Ja. Und ich glaube, wir sollten jetzt mal auch ein bisschen anfangen zu bekennen, ne, was wir glauben und da ein paar Anregungen und sonst wie was machen. So, ja, wo fängt man da an? Was ist denn überhaupt noch ein gemeinsames Thema, das Kirche hat? So, was ist das Unverlierbare, das Unverwechselbare, was uns ausmacht? Was ist unser USP, unser Unique Selling Point? Jetzt könnte man sagen, das war eine ganz schwierige Frage, weil 2000 Jahre Geschichte. Na, ich glaube nicht, dass die Frage so schwierig ist. Ich glaube sogar, dass es gar nicht sehr kompliziert ist. Ich würde die These wagen, Menschen in 20, 30, 40 Jahren bei der Frage, woran erkennt man Christinnen und Christen, werden sagen, ja, Christen und Christinnen sind Menschen, die sich zu Jesus bekennen. Die Kirche besteht aus Menschen, die sich zu Jesus bekennen, in Vielfalt, mit vielen Variationen, aber das ist so das gemeinsame Ding. Ich täte mich schwer zu sagen, das ist heute so. Ich glaube, es gibt heute schon auch viele, die sagen, wow, es klingt jetzt aber freikirchlich, ich weiß nicht, was müsste ich denn da alles bekennen und so, weil irgendwie das Gefühl ist, ja, dann muss man aber ganz viele Dinge wieder wissen und glauben und möchte ich das und sonst wie. Und da hilft alles nichts, das muss man durcharbeiten. Der Name Jesus darf nicht mehr irgendwie als so eine Drohung oder als irgendeine Erziehungsmaßnahme oder als irgendeine Einigungserzwingungsrichtlinie von Kirchen gelten, sondern muss einfach wieder den Geschmack bekommen einer großen Einladung, einer großen Freude, eines Bildes von Gott, menschenfreundlich, wie man sich nur vorstellen kann. So, und das durchzuarbeiten, das ist, glaube ich, eine Aufgabe. Das macht die Aargauer Kirche ja, ne? Wenn sie sich einen Slogan gibt, wie im Himmel, so im Aargau. So, also die Ersten würden sich vielleicht wundern und sagen, wie im Himmel seid ihr verrückt, wisst ihr, wie kalt es da ist und so. Aber es gibt ja noch genug Restbildungen, dass manche sagen würden, du, ich glaube, das ist ein Zitat irgendwie, ein bisschen variiert und so. Und jeder hat ja irgendwie die KI seines Vertrauens und so. Die KI würde sagen, wie kann ich dir helfen? Und sagen, ja, das ist die Variante eines berühmten Jesus-Zitats. Es ist aus dem berühmten Unser Vater. Da hat er gesagt, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und die Aargauer Kirche hat hier dieses Jesus-Wort variiert. Das finde ich auch schön, das finde ich super, weil völlig klar ist, ne, so Jesus ist zentral, das ein bisschen dezent, nicht so aufdringlich, nicht so im Stil von Menschen im Anzug, die sagen, guten Tag, würden Sie gerne mit mir ein Gespräch über Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser führen? Ah, das ist undezent. Ah, das mögen nicht nur Schweizer nicht so gerne, die meisten mögen das nicht so gerne. Also dezent, ne? Klar, ein Jesuswort im Zentrum. Und dann finde ich, war raffiniert, Himmel, die meisten haben schon klar, es ist nicht da, wo dir alles abfriert oder so. Ne? Es ist ein Bild. Es ist eine Metapher und es ist eine Metapher, die funktioniert. So, wenn man Menschen beknien würde und sagen, sag mir, wo der Himmel ist, na, dann würden sie irgendwann sagen, komm, nur dass du Ruhe gibst. Der Himmel ist kein Ort, der Himmel ist ein Gefühl. Der Himmel ist ein Gefühl von Harmonie, ein Gefühl von großer Freiheit. Über den Himmel muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Und Himmel ist der Ort, wo man geliebt ist. Und wenn du das zusammenbekommst, frei sein und geliebt sein, bisschen so wie in diesem alten Lied Hildegard Knef, so mit den Rosen und so, was wünsche ich mir? Nicht allein sein und doch frei sein. Ist ein bisschen schwer, sonst wäre das nicht so ein Wunsch, ne? Aber das hinzukriegen, geliebt sein und frei sein, das wäre der Himmel. So ist ein Lebensgefühl, ein Alltagsgefühl. Menschen können damit viel anfangen. Es gibt Filme, die heißen Wie im Himmel, die auch richtig gut sind. Wer den nicht kennt und so, kann man viel mit anfangen. Es ist ein Lebensgefühl und es ist mit Jesus zusammengebunden. Und auf der Spur mal ein bisschen zu bleiben, was kann das bedeuten? So, das finde ich spannend.
Finde ich auch interessant. Ich habe nochmal nachgedacht, gesagt, naja, also das ist ziemlich jesuanisch. Ne? Das ist echte Orientierung, weil das große Thema von Jesus war das Reich Gottes, das Himmelreich. Und was ich sehr verheißungsvoll finde, auch im Hinblick auf, naja, was bekennt man dann hier? Also Himmel ist ein diffuser Begriff. Das weiß niemand so ganz genau. Die Theologie, die Kirche hat sich diesen Begriff ja nehmen lassen, als die Naturwissenschaften unseren aufgeblasenen Himmel, wo wir irgendwas dachten, was das wäre, noch vor Hunderten von Jahren, als deutlich wurde, naja, wir müssen über Himmel anders denken. Das Interessante ist, als die Kirchen und Theologie aufgesprochen haben, aufgehört haben, über Himmel zu sprechen, hat die Poesie, die Dichtung, die Literatur bis auf den heutigen Tag sehr viel über den Himmel gesprochen und hat immer deutlich gemacht, Himmel, das ist irgendwie eine besondere Art zu leben. Ja. Das ist kein Wolkenkuckucksheim, sondern da kommen ganz bestimmte Dinge. Ich habe mir überlegt, was höre ich hier als konkretes Bekenntnis? Also das erste Bekenntnis ist, wie im Himmel so auf Aargau. Da bekennt eine Gemeinschaft und sagt, hey, verflixt noch mal, wir wissen es auch nicht ganz genau, was das gute Leben ist. Und wir bekennen uns dazu, dass wir nicht die Weltmeister sind im Richtigmachen und dass wir auch schon ordentlich gescheitert sind und dass wir auch Trial and Error machen. Aber wir sind als Reformierte eine Gemeinschaft. Wir glauben aber trotzdem, dass es eine andere Art zu leben gibt und dass sie möglich ist. Aber wir können es nicht genau definieren und wir hüten uns auch. Und dazu stehen wir und das bekennen wir. Das halte ich in dieser Zeit, wo Besserwisserei und Schlaumeierei geradezu auch von kirchlicher Seite schwierig ist, finde ich das ein sehr schönes Bekenntnis. Oder noch so ein Bekenntnis. Das geht fast so ein bisschen Richtung Sündenbekenntnis, aber jetzt eben nicht im moralischen Sinne, sondern das bedeutet doch auch, na ja, und wir brauchen einander. Himmel bedeutet auch, ja, da darf ich experimentieren. Ja, da darf ich aber auch dem Leben in die Augen gucken und sagen, ja, wir sind verstrickt. Wir machen Fehler, wir werden aneinander schuldig. Aber Himmel klingt auch nach, aber wir bleiben zusammen. Es gibt Großzügigkeit, es gibt Entwicklungsgroßzügigkeit. Dazu bekennen wir uns. Reformierte, das ist eine Gruppe von Menschen, da sind Fehler erlaubt. Und wenn es mal hart auf hart kommt, dann bitten wir auch um Verzeihung. Und wenn es ganz hart kommt, dann vergeben wir auch einander. Das ist auch ein schönes Bekenntnis. Ich kann mir vorstellen, dass das in der heutigen Zeit sehr anziehend sein könnte.
Ja, finde ich auch. Was du über den Himmel sagst, gilt, glaube ich, auch für die Seele. Als diese Wörter der Kirche peinlich wurden, haben so Künstlerinnen und Künstler das genommen. Sollten wir von denen wieder lernen? Man macht Fehler, man verliert wichtige Worte. Ich glaube, man braucht es. So. Und ich glaube, diese Bilder wieder zu füllen, positiv zu füllen, das brauchen wir. So, wir sind uns einig, wir wollen keine fundamentalistische Sekte werden. Das ist auch schön. Leider kann man nicht von dem leben, was man nicht sein will. Ne? Man muss auch positiv füllen, was man irgendwie sein möchte. Und zu sagen, wir sind verbunden. Wir sind verbunden durch diese Hoffnung auf dem Himmel. Wir sind verbunden durch diese Jesus-Geschichten und Jesus-Worte. Wir sind verbunden durch die Hoffnung, in ihm hat etwas vom Himmel angefangen. Wir sind verbunden durch die Erfahrung, etwas vom Himmel war auf dieser Welt und ist auf dieser Welt. So, und das, was gekommen ist und das, was ist, das hat was mit Liebe zu tun. Und das hat etwas mit Verzeihen zu tun. Das hat etwas zu tun mit einer großzügigen Gemeinschaft, wo jeder weiß, dass er nicht die vollkommene Version seiner oder ihrer selbst ist. So, wir wollen aber einander so sehen, dass wir in jedem das Potenzial erkennen, uns so zu nehmen, wie wir in bester Verfassung sein könnten oder manchmal auch sind. Ja. So wollen wir Gemeinschaft sein. Der Himmel ist ein schöner Vorbehalt, weil er natürlich ein Gegenbegriff ist. Ne, Himmel heißt ja, auf der Erde kann viel zusammenbrechen. Selbst die Credit Suisse ist nicht mehr oder viel kann zusammenbrechen. Meine Güte und so. Viele Länder, viele Staaten, viele Königreiche, viel kann zerstört gehen. Himmel ist ein Gegenbegriff, aber eben nicht so ein Anti-Gegenbegriff. Ne? Nicht so ein alles ist falsch, alles muss brennen, die Außerirdischen werden uns retten mit dem UFO. Der Himmel kommt auf die Erde. Der Himmel ist eine Gegenwelt, die ein Versprechen für uns ist. Nicht eine feindliche Gegenwelt, sondern eine Gegenwelt, die uns umarmt, die uns einlädt, die uns verwandeln will.
Ja, das, was du jetzt zum Schluss noch mal gesagt hast, finde ich eben auch etwas Himmlisches, wo der Soziologe Hartmut Rosa die Kirche dran erinnert hat. Er hat gesagt, im Zeitalter der Beschleunigung, wo wir getrieben sind in diesem Hamsterrad und wo es tatsächlich nur darum geht, dass wir den Zwängen der Selbstoptimierung und der Verbesserung und der Effizienzsteigerung folgen. In dieser Zeit ist es so wichtig, dass unsere Demokratien, unsere Gesellschaft, Orte und Räume haben, wo dieses Hamsterrad sich mal aufhören darf zu drehen. Und also er richtet das ganz stark an die katholische Kirche, weil er sagt, also die sind Weltmeister darin, dass sie sich nicht beschleunigen lassen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, da kamen wir heute auch schon. Aber eben die Liturgie zum Beispiel. Oder auch bestimmte, die Kirche hat einen bestimmten Kalender, das ist das Kirchenjahr. Also auch da kommt für mich etwas Himmlisches, dass Kirche einen Raum bieten kann, eine Gemeinschaft von Menschen bieten kann, wo jeder spürt, hier kann die Schnappatmung aufhören, hier darf ich mal zur Ruhe kommen. Der Himmel ist der Ort der Ruhe Gottes. Der Himmel ist der Ort, wo Gott Wohnung gefunden und zur Ruhe gekommen hat. Und dort, wo Gott zur Ruhe kommt, kommen auch die Menschen zur Ruhe. Und auch das finde ich etwas Schönes zu sagen. Ja, wir stehen dazu. Wir leben in einer unruhigen Welt. Und mit euch gemeinsam wollen wir als Reformierte auch solche Orte geben, schaffen und kultivieren, wo das möglich ist und wo wir in einer geheimnisvollen Weise auch zur Ruhe kommen.
Ja. Zur Ruhe kommen und kreativ werden. Und ich finde, das ist ja das beste Leben eigentlich, wenn man beides hat. Man Halt, Geborgenheit hat und kreativ tätig. Ich finde, so ein Kirchenfest ist eine wunderbare Gelegenheit. Man hat Inseln, wo man sich von Musik verzaubern lassen kann. Und man kann von Stand zu Stand gehen und sagen, meine Kiste, was sind Gottes Kinder, aber auch kreativ und vielfältig. Ne? Donnerwetter, das ist eine schöne Sache. Ich denke, wir sind dem Ende nah. Der Himmel auf Erden bleibt ein Versprechen und das ist eine große Entlastung. Wir müssen das nicht darstellen, wir müssen keine himmlischen Kreaturen sein, aber wir dürfen hoffen. Wir dürfen unterwegs sein, wir dürfen uns miteinander verbunden glauben durch dem, von dem das Siegschart stammt und sagen, jetzt sind wir doch mal gespannt, wenn da noch sowas kommt, da sind wir gerne dabei.
Wir danken euch für euer Interesse, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr zugehört habt.
Schönen Abend noch. Applaus